Willkommen zum Podcast Diversity Dialoge. Wir sind Katja und Christine und arbeiten beim Rostocker Verein Migra e.V. im IQ-Projekt Vielfalt in der Arbeitswelt als Diversity-Trainerinnen. In unserer täglichen Arbeit versuchen wir in Workshops und Trainings gemeinsam mit unseren Teilnehmenden ihre und unsere interkulturellen und Vielfaltskompetenzen weiterzuentwickeln.
In unserem Podcast steht das Thema Diversity im Mittelpunkt, das wir von möglichst vielen Seiten beleuchten wollen. Deshalb nehmen wir in jeder Folge einen Teilaspekt genauer unter die Lupe. Dabei schauen wir auch immer, wie und wo sich Querverbindungen zu unserem Alltag und zur täglichen Arbeit ziehen lassen. Apropos Alltag, ich finde, wenn man mal so ein bisschen zurückblickt, wie der Sommer bis jetzt so verlief, da war ja doch Fußball und die EM recht alltagsbestimmend, zumindest bei mir. Ich habe echt viele Spiele geschaut. Ich weiß nicht, wie war es bei dir, Katja? Hast du die EM auch verfolgt?
Habe ich auch verfolgt. Viele Spiele ist vielleicht übertrieben. Das ein oder andere habe ich geschaut und gerade dann so die Endrunden und das Finale habe ich mir natürlich angesehen.
Mhm. Ja, also ich muss sagen, ich hatte eigentlich wieder Spaß dran und auch so ein bisschen in dieses Fußballfieber und in die internationale Atmosphäre so ein bisschen einzutauchen, aber gleichzeitig war ich doch wieder ja überrascht beziehungsweise eher auch ein bisschen schockiert, wie beim Kommentieren der Spiele doch wieder sehr tief in die Klischeekiste gegriffen wurde.
Stimmt, habe ich auch beobachtet und nicht nur in den Kommentaren, sondern tatsächlich auch, wenn man in die Zuschauerränge geguckt hat, da haben die Fans, glaube ich, an der einen oder anderen Stelle auch ziemlich tief in die Klischeekiste gegriffen.
Und ja, damit ja dann auch irgendwie Stereotype und Vorurteile bedient, kann man sagen. Mhm. Und genau das soll heute auch unser Thema werden, denn wenn man sich mit dem Thema Vielfalt beschäftigt, kommt man natürlich um Vorurteile und Stereotype nicht drumrum. Und daher fanden wir es wichtig, darüber auch nochmal eine Extra-Folge zu machen und das nochmal genauer zu beleuchten.
Ja, dabei haben wir uns tatsächlich ein bisschen mehr Schwierigkeiten gemacht als mit allen anderen Themen, die wir bisher mit hier im Podcast besprochen haben. Denn auf der einen Seite wollen wir natürlich Sachen gerne so gut wie möglich und einfach wie möglich erklären und auch Beispiele ranziehen, aber beim Thema Stereotype und Vorurteile ist das immer so ein bisschen schwierig, denn da steckt auch ganz viel Gefahr im Raum.
Auf jeden Fall, ja, ein Vorurteil nochmal exakt zu benennen oder gar vielleicht für andere Menschen neu aufzumachen, trägt natürlich immer dazu bei, dass sich Vorurteile nochmal verfestigen und auch bei Menschen vielleicht hängen bleiben, die vorher dieses Vorurteil noch gar nicht hatten.
Genau, deswegen haben wir lange hin und her diskutiert und beschlossen, dass wir hier keine Beispiele aufmachen werden für Stereotype und Vorurteile, das aber natürlich trotzdem gerne erklären wollen. Und Beispiele gibt es wie in jeder Folge natürlich dann, wenn es darum geht, wie wir denn im Alltag damit umgehen wollen oder welche Untersuchungen es vielleicht zur Thematik auch schon gab.
Auf jeden Fall. Und genau, weil wir ja in der letzten Folge das Thema Unconscious Bias behandelt haben, da kann man eigentlich eine ganz gute Brücke schlagen, denn ja, diese Thematiken liegen ja recht dicht beieinander. Man kann auch eigentlich gar nicht so eindeutig abgrenzen, weil die Übergänge ja doch recht fließend sind. Also Unconscious Bias ist ja, wie wir letzte Folge erklärt haben, diese Wahrnehmungsverzerrung, also eigentlich der Prozess. Und die Stereotype und Vorteile sind mehr oder weniger das Produkt dann, was auch daraus dann entsteht. Stereotype sind jedoch relativ emotionslos und neutrale Erwartungen und Vorstellungen, die wir von einer Gruppe haben, also wie sich eine Gruppe zu kleiden hat oder verhält oder aussieht oder welche Fähigkeiten sie mitbringen. Und Stereotype stellen dann oft die Basis für ein Vorurteil dar, sind es aber in dem Sinne noch nicht, solange sie neutral bleiben. Weitestgehend ist es dann auch eine Überzeugung, die wir dann von Individuen haben, die dieser Gruppe angehören, weil wir halt sehr generalisieren und dann auch klischeehaft denken. Und alle Mitglieder einer Gruppe sind natürlich nicht immer gleichzusetzen, das ist ganz klar. Und selten basieren dann auch Stereotype wirklich auf direkten Erfahrungen, sind eigentlich eher weitergetragene Sachen, die wir so selbst gar nicht erlebt haben. Das macht es natürlich auch nochmal spannend. Und das Vorurteil, um das nochmal voneinander abzugrenzen, ist also im Endeffekt ein Stereotyp, was aber mit Emotionen versehen wird. Also sei es positiv oder negativ, es sind immer Bewertungen dabei. Und wenn es halt negativ ist, dann kann es auch nicht selten leider zu Diskriminierung führen und im Falle von positiven Vorurteilen werden auch oft einer gewissen Gruppe Privilegien zuteil, oft natürlich ungerechtfertigt und nicht wirklich argumentiert sozusagen. Und es ist ein schnell gefälltes Urteil auf jeden Fall, ohne ausreichend Informationen. Das so nochmal zum Abgrenzen zwischen Stereotyp und Vorurteil, das eine sozusagen ohne Bewertung, das andere dann doch mit Emotion behaftet.
Dabei gibt es noch mal was ganz Wesentliches zu beachten, nämlich, dass niemand wirklich gefeit davor ist. Also alle Menschen haben entsprechende Schubladen im Kopf, haben entsprechende Bilder, denen sie dann auch Erlebnisse zuordnen. Und Christine, du hast das schon gesagt, es beruht nicht auf eigenen Erfahrungen, was uns da im Kopf herumschwirrt, sondern tatsächlich sind es häufig Informationen, die über Dritte weitergegeben wurden. Und wenn man über das Thema spricht, mit dem sich auch viele schon mal beschäftigt haben oder zumindest einordnen können, worum es sich bei Stereotypen und Vorurteilen so dreht, werden ganz häufig die Medien erwähnt als wichtige Quelle für solche Generalisierungen und Bilder in den Köpfen. Darüber hinaus gibt es noch ein paar andere Quellen, die uns da beeinflussen.
Klar, weil Medien müssen ja auch irgendwoher diese Informationen beziehen. Ne? Die
Richtig,
Medien produzieren das ja nicht einfach von nichts.
Ja. Genau. Aber wegreden können wir das nicht. Dass also in Zeitschriften, Zeitungen, Büchern, Fernsehsendungen immer wieder bestimmte Bilder aufgemacht werden, auch Klischees nochmal bestätigt werden, Vorurteile bestätigt werden oder überhaupt erst auch in die Welt gesetzt werden und dann weitergetragen. Und das Beispiel, bei dem wir es jetzt gerade aktuell erlebt haben, haben wir jetzt nun gerade schon besprochen. Aber es lässt sich immer wieder sehen an Überschriften, an Bildern, die gezeigt werden und so weiter. Über die Medien hinaus, die jetzt an der Stelle dann nicht verteufelt werden sollen, gibt es nämlich noch ganz andere Quellen, die uns da beeinflussen. Und das startet schon ganz früh. Denn eine der wichtigsten Quellen sind sogenannte sozialisatorische Vorbilder. Das heißt, die Stereotypen-Vorstellungen bekommen wir schon in unserer Erziehung, in der Sozialisation mitgegeben. Das heißt, die Menschen, die für unsere Erziehung verantwortlich sind, geben uns diese Sachen also mit, kommunizieren die an uns. Und das kann einmal auf sehr direktem Wege stattfinden, indem zum Beispiel die Eltern sagen, mit Menschen aus den und den Gruppen spielen wir auf gar keinen Fall, geh da nicht mehr hin, rede mit denen nicht. Aber auch indirekt, indem die Kinder also ein bestimmtes Verhalten beobachten, merken, dass die Großeltern in bestimmten Geschäften nicht einkaufen gehen oder nur mit bestimmten Leuten sprechen und mit anderen nicht. Und als dritte Gruppe an Quellen sei hier, und da ist auch eine ganz enge Verbindung sowohl zu den Medien als auch eben zur Erziehung gezogen, das Thema Sprache. Denn über abwertende Ausdrücke oder Redewendungen, aber auch komplexe Texte wie zum Beispiel Witze, Geschichten, Märchen, Lieder, Schlager sind, in Schlagern sind sehr oft viele klischeehafte und stereotype Aussagen zu finden. Tatsächlich auch weitergegeben. Das heißt, die umgeben uns auch die ganze Zeit. Ich habe schon gesagt, wir haben die alle im Kopf. Die sind auch ziemlich, die sitzen ziemlich fest. Die bleiben auch häufig langfristig da. Wir werden zum Teil auch von Generation zu Generation weitergegeben, dass auch nicht mehr ganz klar ist, woher kommt denn diese Vorstellung überhaupt? Und das Interessante ist dann mal zu überlegen, was soll das denn eigentlich? Also warum sind die so stark da? Es muss ja irgendeine Funktion haben. Es hat auch nicht nur irgendeine Funktion, sondern tatsächlich können wir auch hier auf drei Ebenen nochmal schauen. Eine der Funktionen liegt auf der kognitiven Ebene. Das heißt, das haben wir in der letzten Folge ja auch schon sehr klar und auch detailliert erläutert, dass das Gehirn eben so funktioniert, dass es möglichst effektiv ökonomisch handeln möchte, nach Mustern sucht und Sachen sehr schnell einordnet. Und das kann es mit diesen Generalisierungen ja auf jeden Fall. Also ich kann ganz schnell Dinge einordnen, sortieren, mich erinnern, wieder abrufen, verallgemeinern und dann entsprechend auch reagieren. Und dafür nützen mir diese Kategorien, die ich im Kopf habe, natürlich unbedingt was. Und manche der Kategorien, die wir im Kopf haben, sind also eben Stereotype und Vorurteile. Es hat aber auch noch eine emotionale Funktion, also auf der affektiven Ebene. Denn wenn ich ein Vorurteil ausspreche, wenn ich also eine andere Person oder eine Personengruppe abwerte, negativ bewerte, beurteile, dann führt das immer auch dazu, dass ich mich selber dadurch aufwerte. Ich kann negative oder inakzeptable Anteile auf andere projizieren, mich selber damit entlasten. Und in unserem Workshop benutzen wir immer ein, was wir uns jetzt euch nicht zeigen können, aber hier einmal kurz erklären, eine Metapher über den Zeigefinger. Der eine Finger, der auf die anderen zeigt, wenn ihr mal eure Hand so formt, der sorgt nämlich dafür, dass im selben Moment drei Finger auf mich zurückzeigen. Also eine Aussage über eine andere Person immer eine Aussage über mich ist und da steckt das eben dahinter. Wenn ich wen anders negativ bewerte, werte ich mich auf.
Dann gibt es noch die dritte Funktion, die sogenannte soziale Funktion. Denn wir Menschen neigen natürlich dazu, eine soziale Identität auszubilden und uns einer Gruppe zuzuordnen und uns mit einer Gruppe auch zu identifizieren. Und das geht natürlich nur, wenn wir uns von anderen Gruppen abgrenzen. Und diese Grenzziehung, die gelingt natürlich am besten über Stereotype und Vorteile. Und diese Art der Abwertung, wie du es gerade erklärt hast, Katja, und das Zeigefingerprinzip. Und diese Funktionen sind tatsächlich nicht zu unterschätzen, auch wenn sie, wie bei Unconscious Bias auch schon erklärt, recht hilfreich und effizient vielleicht scheinen, so birgen sie natürlich auch immer Gefahren. Wie wir vorhin auch schon kurz genannt haben, bei negativen Vorurteilen ist das leider nicht selten die Diskriminierung, die dann zustande kommt, wenn Vorurteile in Verbindung mit Macht zum Beispiel auftreten. Und das ist natürlich vor allem im Arbeitskontext dann auch gerne mal der Fall.
Mhm, also, und aber nicht nur das, also die Gefahren sind auch noch auf mehreren Ebenen. Ne? Mir fällt jetzt spontan noch eine weitere Ebene ein, nämlich dass das häufig natürlich dazu führt, dass ich Personen gar nicht mehr unbedingt als Individuum wahrnehme, sondern nur noch als Teil einer Gruppe, über die ich vermeintlich ja schon irgendwelche Informationen habe und die Person entsprechend auch einordne und mich dann gegenüber ihr entsprechend verhalte, ne? Was dann wiederum genau diesen Diskriminierungseffekt haben kann.
Auf jeden Fall, genau, das haben wir vielleicht auch alle selber schon mal erlebt, dass wir in irgendeine Gruppe gepackt wurden, wo wir uns gar nicht zugehörig gefühlt haben. Ja, also wie kann man Vorurteilen jetzt am besten begegnen oder Vorurteilen bestenfalls sogar etwas vorbeugen? Also die ernüchternde Nachricht, was ihr euch wahrscheinlich schon denken könnt und was wir ja eigentlich auch schon am Rande erwähnt haben, Vorurteile haben wir alle und abstellen kann man sie leider nicht. Und wichtig ist hierbei, oder das Schlüsselwort hierfür ist einfach Selbstreflexion und das eigene Handeln und Denken immer wieder zu hinterfragen. Das ist natürlich anstrengend, manchmal nervt es natürlich auch, aber das ist so ein bisschen die Krux dabei. Und auch immer wieder zu fragen, welche Privilegien habe ich und trage ich mit meinem eigenen Verhalten möglicherweise auch zu diskriminierenden Strukturen bei? Und die Antwort ist natürlich oft leider ja. Was kann man jetzt davon konkret dann auf den Arbeitsmarkt beziehen oder was kann man am Arbeitsplatz denn hinsichtlich Vorurteile oder Stereotype am besten tun und denen am besten vorbeugen? Da haben wir uns jetzt mal so drei Beispiele rausgesucht. Das anonymisierte Bewerbungsverfahren zum Beispiel, die offenen Vorstellungsgespräche oder auch generell das Thema Zusammenarbeit im vielfältigen Team. Und ich werde mal kurz das Thema anonymisierte Bewerbungsverfahren beleuchten und das kurz erklären. Also anonymisiert bedeutet einfach, dass Informationen zu Herkunft, Geschlecht, Foto, Familienstand, persönliche Interessen und gar auch Namen weggelassen werden könnten, um somit Objektivität ins Bewerbungsverfahren zu bringen. Ziel ist es nämlich, sich wirklich nur auf die Qualifikationen jeder einzelnen Person zu konzentrieren und somit die bestmögliche Besetzung für die Stelle zu finden. Und oft lässt man sich sonst von Sachen wie Äußerlichkeiten möglicherweise vielleicht auch unbewusst beeinflussen. In den Ländern wie USA, Schweiz und Kanada ist das anonymisierte Bewerbungsverfahren schon länger gang und gäbe. Und hier in Deutschland nimmt es ein Glück auch langsam Fahrt auf. Also ihr habt vielleicht auch schon einige Stellenausschreibungen gesehen, wo explizit steht, dass ein Foto nicht gewünscht ist. Und das ist natürlich super, dass das jetzt hier auch Einzug erhält. Vielleicht kennt ihr auch die Studie von Sandra Bauer, durchgeführt vom IZA im Jahr 2016, also dem Forschungsinstitut zur Zukunft der Arbeit. Da wurde mal getestet, inwieweit uns wirklich Stereotype oder Vorurteile beeinflussen und auch bestimmte Personengruppen benachteiligen können. Die sogenannte Sandra Bauer, also eine fiktive Bewerberin, hat sich bei 1500 deutschen Firmen beworben und das auf drei unterschiedliche Art und Weisen. Das erste Mal mit dem Namen Sandra Bauer und einem Foto von sich. Und da wurde sie dann in 18,8% der Fällen zum Vorstellungsgespräch eingeladen. Also das ist tatsächlich ja gar keine so schlechte Quote. Dann mit exakt den gleichen Qualifikationen, exakt dem gleichen Lebenslauf, nur der Name wurde geändert, nämlich zu Meryem Öztürk. Und dort erhielt sie nur noch in 13,5% der Fällen eine Einladung zum Vorstellungsgespräch. Und dann in der dritten Variante auch nochmal der Name Meryem Öztürk, aber dann mit einem Foto, wo sie ein Kopftuch trägt. Und da hat sie in nur sage und schreibe 4,2% der Fällen eine Einladung erhalten. Also das muss man sich mal überlegen. Eine Meryem Öztürk mit Kopftuch muss sich also im Endeffekt 4 bis 5 Mal häufiger bewerben, um überhaupt die Chance auf eine Stelle zu erhalten, wohingegen eine Sandra Bauer in knapp 20% der Fällen eingeladen wird. Und da wird leider dann ja wirklich nochmal deutlich, dass Stereotype und Vorurteile im Bewerbungsverfahren leider doch eine große Rolle spielen und das anonymisierte Bewerbungsverfahren sehr zielführend sein kann und helfen kann, tatsächlich Objektivität walten zu lassen.
Wenn dann das Bewerbungsverfahren durch ist, also KandidatInnen ausgewählt sind, die potenziell auf die Stelle passen, dann schließt sich ja in den meisten Fällen ein Vorstellungs- oder Bewerbungsgespräch an. Und auch da gilt es nochmal zu überlegen, wie Vorurteilen, Stereotypen vorgebeugt werden kann. Und weil du gerade eine Studie zitiert hast, fällt mir da auch ein Beispiel ein. Das ist auch tatsächlich schon ein bisschen älter. In den 70er Jahren ist in den USA nämlich festgestellt worden, dass in den Sinfonieorchestern hauptsächlich Männer Musik machen und dass es sehr wenig Musikerinnen gibt, die da mit musizieren. Und sich da auch Gedanken gemacht wurde, woran das liegen kann und wie damit umzugehen sei. Und da sind dann tatsächlich Vorspiele, also die ja im Rahmen der Vorstellungsgespräche dann auch laufen, hinter einem Vorhang durchgeführt worden. Und das Ergebnis war, dass im Nachhinein 40% mehr Frauen in den Sinfonieorchestern saßen und mitmusiziert haben. Und das finde ich schon mal ein herausragendes Ergebnis tatsächlich. Nur ist es tatsächlich so, dass in einem Unternehmen, in einer Organisation natürlich sehr schlecht die BewerberInnen hinter einen Vorhang gesetzt werden können. Aber man kann sich in den Gesprächen natürlich auch nochmal den ein oder anderen Gedanken machen, die ein oder andere Strategie anwenden, um etwas mehr Objektivität zu ermöglichen. So gilt es zum Beispiel schon vorab, sich relativ klar darüber zu werden, was ist das Anforderungsprofil, was müssen die Menschen wirklich können, an welchen Stellen gibt es vielleicht noch Möglichkeiten, auch davon abzuweichen. Also zum Beispiel kann man nochmal gucken auf, muss das Sprachniveau wirklich dem einer Muttersprachlerin, eines Muttersprachlers entsprechen? Oder gehen da, funktioniert auch ein niedrigeres Sprachniveau, um die Aufgaben zu erfüllen, die gestellt werden. Es gilt auch, sich genau zu überlegen, was wollen wir von unseren BewerberInnen erfahren, einen Frageleitfaden zu erstellen, der auch bei allen gleich verwendet wird, aber insgesamt gar nicht mal so viel Raum den eigentlichen FragestellerInnen zu geben, sondern lieber von den BewerberInnen zu hören, also viel Raum zu geben für die Selbstpräsentation. Idealerweise wird die Person auch nicht nur von einem Menschen interviewt, der dann entscheidet, ob sie ins Unternehmen oder die Organisation passt oder nicht, sondern es gibt ein Auswahlgremium oder Auswahlteam, was sich durchaus auch relativ divers zusammensetzt und so auch nochmal unterschiedliche Perspektiven in den Entscheidungsprozess mit einbringen kann. Und insbesondere beim Entscheidungsprozess sollte man darauf achten, dass es nicht unbedingt aus dem Bauch heraus intuitive Entscheidungen sind, weil die sich ja häufig, das haben wir ja jetzt uns auch detailliert angeguckt, auf diese Wahrnehmungsverzerrungen und stereotype Vorstellungen dann auch berufen. Ähnlich ist das dann auch, wenn die Person im Unternehmen ist und ich als Führungskraft irgendwelche Aufgaben verteile, Entscheidungen treffen muss, dann gilt es ähnlich damit umzugehen, ne? Also den Menschen viel Raum zu geben, sich selber zu äußern und sich nicht auf die eigenen Annahmen zu berufen. Oder nur Entscheidungen aufgrund der eigenen Annahmen zu treffen, sondern eben möglichst selber auch verschiedene Perspektiven einzunehmen und objektive Entscheidungen zu treffen. Ein anderer Bereich in der Zusammenarbeit, der potenziell dafür sorgen kann, dass Stereotype und Vorurteile stark zur Anwendung kommen und Menschen vielleicht auch ungleich behandelt werden, sind Bereiche, die wir alle kennen, nämlich Dienstberatungen, Teammeetings, wie auch immer sie jeweils in der Organisation heißen. Auch die sollten idealerweise so eingerichtet sein, dass es dafür Regeln und Normen gibt, die ganz klar klären oder ermöglichen, dass jeder, der daran teilnimmt, auch gehört werden kann. Also dass alle Stimmen, die am Tisch sitzen, tatsächlich auch Gehör finden, ihren Raum finden. Das ermöglicht man nicht nur durch Regeln und Normen, die von vornherein festgelegt sind, sondern natürlich auch durch eine gute Moderation. Und dabei gilt also sowohl bei der Aufgabe der Moderation als auch beim Protokollieren, dass es ideal ist, wenn die Menschen, die dafür verantwortlich sind, nicht immer die gleichen Personen sind, sondern auch das rotiert, sodass man auch da immer mal wieder unterschiedliche Perspektiven hat und auch unterschiedliche Positionen herausgestellt werden oder bestimmte Dinge verstanden werden, sodass es da auch nicht einseitig wird oder sich auf Annahmen ausruhen kann.
Das sind jetzt natürlich nur einige Möglichkeiten, die wir hier aufgezählt haben. Die Liste ist ja mehr oder weniger endlos weiterzuführen oder die Möglichkeiten, die man ausprobieren könnte, um Vorurteilen und Stereotypen ja den gar auszumachen, würde ich jetzt am liebsten sagen, so ganz geht es ja wie gesagt nicht, aber zumindest denen zu begegnen und dort gegenzuwirken. Und ja, wir haben natürlich auch einiges in petto, wenn es darum geht, vielleicht das Thema Selbstreflexion auch nochmal intensiver anzugehen und in Workshops zu behandeln und mit ja, Mitarbeitenden an diesem Thema zu arbeiten und bringen natürlich dann auch entsprechend die Zeit und Expertise mit, um das professionell anzugehen und da nochmal zu helfen und Unterstützung zu leisten für Unternehmen, also KMUs, aber auch Verwaltungs.
Genau, und ganz konkret stehen da zum Beispiel genau solche Dinge wie die Selbstreflexion, das Einnehmen unterschiedlicher Perspektiven, ne, so einen bewussten Perspektivwechsel mal durchzuführen, aber auch sich nochmal selber mit den eigenen Stereotypen, den Quellen auch zu befassen und nicht zuletzt eben neben Strategien, die wir tatsächlich dann auch anhand von Beispielen, die in bestimmten Organisationen umgesetzt werden können, natürlich dann auch nochmal ganz konkret Wege für sich selber zu entwickeln, fürs eigene Unternehmen, für die eigene Organisation zu entwickeln, wie man damit umgehen möchte. Also das auch ganz, ganz individuell zu gestalten.
Und bei Rückmeldungen, entweder zu diesem Thema, aber auch zur Podcast-Folge gerne, Kritik und Fragen nehmen wir wie immer unter der E-Mail-Adresse striegler@migra-mv.de entgegen. Oder wer weitere Informationen zu uns oder unserer Arbeit erhalten möchte, der kann auch die Webseite www.iq-mv.de besuchen.
Wir freuen uns über Rückmeldungen, wir freuen uns über Telefonate und Einladungen, Workshops und Trainings gemeinsam durchzuführen. Für unsere Podcast-Folge ist hier heute das Ende und wir verabschieden uns und freuen uns auf die nächste Runde.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
Dieser Podcast entsteht im Rahmen des Förderprogramms Integration durch Qualifizierung im Landesnetzwerk Mecklenburg-Vorpommern. Das IQ-Netzwerk wird durch das BMAS und den ESF gefördert. Die Musik stammt von www.caseland.de.